herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Wie immer mit dem Adi Auberle.
Servus.
Und heute ausnahmsweise mit dem Mario Sieger, direkt straight out of Munich. Herzlich willkommen. Hallo Mario.
Servus. Hi. Danke für deine Einladung.
Das ist das zweite Mal da innerhalb von 4-5 Tagen.
Ja, genau.
Ich weiß schon, gell?
Schon gewöhnt, jetzt bei der Baustelle. Dann auch mal kurz auf da, ja. Nee, mir gefällt es dir, genau. Deswegen auch schon wieder da.
Der Mario war am Freitag, wir haben heute den Dienstag, den 2. Mai? Ja, den 2. Mai. Und der Mario war am Freitag wie roundabout 200 andere Kunden, Partner und E-Commerce-Freunde hier bei uns in Stuttgart zur E-Commerce Night. Was ist so deine, was ist dein Recap, Mario, zur E-Commerce Night? Wir haben uns gerade schon ein bisschen dazu unterhalten. Du warst gerade das erste Mal da.
Ja, genau, war mein erstes Mal. Also ich fand es richtig, richtig cool, muss ich sagen. Also ja, gute, teilweise gute Vorträge, wo man auch ein bisschen was mitgenommen hat. Gerade hier von, wie heißt es, Jan, glaube ich, war es.
Ja,
genau. Fand ich echt gut. Ansonsten auch so halt, ja, viele gute Gespräche gehabt auf einem guten Niveau. Ein paar interessante Leute kennengelernt. War ja auch schon wirklich ein Haufen Leute, die man so bei LinkedIn immer sieht. Waren wirklich viele da. Also, ja, nice Event und die Party natürlich am Ende habe auch gemacht.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Top, wie gesagt, Mario extra aus München angereist. Mario, hol uns mal kurz ab. Was machst du und wer bist du?
Ja, ich bin aktuell jetzt seit knapp 2,5 Jahren selbstständig als externer CMO. Genau, habe vor 2,5 Jahren eben überlegt, ja, als angestellter Geschäftsführer so eine Art von einem kleinen Inkubator, Brand Accelerator. Wir haben diverse Brands aufgebaut in einem Hub. Und genau dort bin ich dann, habe ich mir eben entschieden, in Selbstständigkeit zu gehen. Und zeitgleich kam dann alter Kollege, der Manuel Lopez, Gründer von Dogs & Tiger, auf mich zu und hat gemeint, hey, wir wollen eine Tinerungs-Brand aufbauen, bist du dabei? Und genau, da bin ich da eben auch mit eingestiegen und habe jetzt seitdem mit einem großen Fokus meiner Zeit Dogs & Tiger quasi die letzten 2 Jahre mit aufgebaut.
Das ist ja auch der Case, über den wir uns kennengelernt haben und über den wir uns kennen, Dogs & Tiger, seit Mitte letzten Jahres, Amazon sowas, wie man es ja Mitte letzten Jahres Bezug nehmen, auf Amazon begleiten. Und wenn ich jetzt den Mario so ein bisschen von außen betrachte, beziehungsweise LinkedIn und ähnliches, dann scheint es schon so, wie wenn du einen sehr starken Fokus auf das Dogs & Tiger Thema hast. Wir haben uns da vorher noch mal ganz kurz dazu unterhalten, alle und ich, wo wir uns selber ganz kurz gefragt haben, so,
was macht er eigentlich?
Und was macht er jetzt eigentlich ganz genau bei Dogs & Tiger? Ich glaube schon, der Hauptfokus wird er sicherlich auch heute sein. Da gibt es auch ziemlich, wir haben einige spannende Sachen schon runtergeschrieben. Aber bevor wir da einsteigen, was steckt da noch dahinter? Was machst du noch neben Dogs & Tiger? Oder wie groß ist Dogs & Tiger zu finden auf deinen Fokus?
Gute Frage, ja. tatsächlich ist es aktuell neben Dogs & Tiger ein weiteres Projekt mit Anna. Also im Endeffekt ein Produkt, das so ein bisschen die digitale Teilhabe von gerade älteren Menschen verbessern soll. Das ist quasi eine Hardware, wo mit einem Tablet draufsteckst und am Ende kannst du über Karten verschiedene Befehle auslösen, die dann quasi der Oma und Opa mehr oder weniger das Leben erleichtern sollen mit in der digitalen Welt. Also kannst du alle möglichen Apps damit aufrufen. Anderes Thema, will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, aber das ist was, wo ich eben auch im Marketing quasi supporte. Ansonsten ist es so, dass das Thema externe CMO eigentlich sich so im letzten Jahr ergeben hat. Ich habe vorher sehr viel einzelne Projekte noch gehabt, gerade viel im Influencer-Marketing-Bereich, was auch zum Thema E-Commerce und Brandaufbau irgendwo natürlich dazugehört, was halt einfällt, und deswegen habe ich mich dann irgendwann auch entschieden, mehr in diese Positionierung zu gehen als externer CMO. Und das sind eigentlich gerade so meine beiden Hauptprojekte.
Wann ist der Normalfall, wenn du quasi als externer CMO hinzugezogen wirst? Ist es gerne so eine Interimslösung dann, oder?
Kann natürlich beides sein. Also es ist halt so, dass in der Branche es schon so ist, dass jemand, der auf einem seniorigen Level im Marketing arbeitet und dort auch als CMO quasi agieren kann, der ist gar nicht so leicht zu finden. Also habe ich von vielen Brand-Ownern schon gehört, dass sie ja quasi echt da, dort jemanden suchen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle, gerade wenn du im E-Commerce arbeitest, dann ist oftmals Marketing eine der wichtigsten Positionen am Ende, weil es halt oftmals auch Marketing-Firmen sind, die halt irgendwo ein Produkt an anderen bringen müssen. Deswegen, das ist nicht so einfach. Dann ist es eben auch so, dass man da natürlich dann erstens schwieriger hat, jemanden zu finden, zweitens das auch dann mit einer gewissen Budget, wenn man ein gewisses Level haben will, braucht man auch ein gewisses Budget für so jemanden, für so eine Stelle. Und genau da ist ja quasi auch so ein bisschen mein Ansatz, wo ich dann ins Spiel komme und sage, hey, du brauchst nicht diese Overhead-Position, muss nicht alles managen. In so einem E-Commerce-Unternehmen hast du natürlich viele Marketing zu tun, viel, was dann auch operativ ist, aber eigentlich willst du dir mit mir quasi jemanden reinholen, der Know-how mit reinbringt über das ganze Thema Brandaufbau, E-Commerce, Digital-Marketing. Ich muss aber nicht operativ alles umsetzen. Das heißt, ich kann da ganz gut ein junges Team führen und entsprechend mein Know-how quasi mit in die Firma geben, die richtigen an den richtigen Stellen quasi ansetzen. Aber muss es nicht in Vollzeit machen. Und genau deswegen ist das halt ein ganz interessantes Modell.
Voll. Lass uns mal in das Thema Dogs & Tiger reingehen. Wie ist Dogs & Tiger entstanden? Ich habe auch mal mit dem Manuel Lopez da ein bisschen dazu gesprochen. Möchtest du uns da mal vielleicht ganz kurz grob abholen?
Mhm. Gerne. Also in meinem alten Job haben wir schon mal wir haben diverse Brands aufgebaut. Eine davon war Pet Secret, also auch schon eine Tiernahrungsbrand, die aber in dem Fall gar nicht so wirklich aufgegangen ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Wir hatten ein Joint Venture gemacht, am Ende ist aber so ein bisschen rausgekommen, das Futter war einfach nicht gut genug und wir haben das als Premium-Futter versucht zu verkaufen. Hat nicht gut funktioniert und ich glaube, das hat Manuel, wir haben damals zusammengearbeitet, auch in dieser Firma, also gerade als Externer da dabei und hat so ein bisschen mitbekommen, was wir eben machen, wie wir die Brands aufbauen und hat dann gemeinsam eben mit den anderen Gründern sich so ein bisschen überlegt, okay, der Tierfuttermarkt ist natürlich interessant und selber auch ein Hund und oder die Gründer eigentlich alle irgendwo Haustiere, Hunde und Katzen und dementsprechend sich überlegt, dass das eigentlich ein ziemlich cooles Feld war, vor allem weil dieser Tierfuttermarkt einfach, wenn man ihn sich jetzt so anschaut, doch ein bisschen eingestaubt wirkt. Also viele große alte Marken, die aber auch noch, was die Futterqualität angeht, wirklich nicht alle auf dem Premium-Level sind. Und die Entwicklung geht aber ganz klar in diese Richtung, dass eben mehr und mehr Bewusstsein dafür da ist, was schlechtes Futter bei Tieren auslösen kann, dass das eben Krankheiten hervorruft und am Ende mal Tierarztkosten steigen und so weiter. Also das Bewusstsein, glaube ich, allgemein ist dafür da. Und ja. Der Business Case an sich ist natürlich insofern spannend, als dass man einfach ein Retention Business hat. Das heißt, du holst einfach einmal die Kunden rein und willst sie am Ende eigentlich in ein Abo-Modell bringen, um dann natürlich, so baut man immer nach und nach quasi einen Kundenstamm auf und hat dann einfach einen sehr, sehr hohen Customer Lifetime Value, sofern natürlich auch das Produkt stimmt. Und also nur wenn das Produkt gut genug ist, wird es natürlich auch wieder gekauft. Und ja. Genau darauf, das war tatsächlich auch dann, als wir gesprochen haben, ob wir da gemeinsam so aufbauen, war tatsächlich meine erste Frage auch, okay, wie gut ist das Futter, wie gut ist das Produkt, weil es funktioniert eben nicht. Ich hatte es davor, wie gesagt, selber erlebt mit Pet Secret, wo das eben auch nicht so oft gegangen ist, wie man sich es vorgestellt hat. Und genau, da kam dann so ein bisschen die Idee, glaube ich. Anderer Punkt war natürlich auch noch, dass man gesagt hat, okay, eigentlich wäre es auch interessant, aus der Business-Seite wäre es auch interessant, vielleicht in diesen Babymarkt einzusteigen, weil halt die Eltern sind entsprechend, die geben alles für ihr Kind, es ist halt Familie, du kaufst alles und versuchst möglichst alles zu machen und das Ding ist aber bei Babys, die sind halt irgendwie 2 Jahre ein Baby und dann sind die weg, dann hast du den Kunden halt teuer gewonnen und am Ende ist er dann aber weg. So. Und eigentlich sind die Haustiere halt die besseren Babys, weil die sind einfach 15 Jahre lang ein Baby und sind aber eben Teil der Familie, dementsprechend hast du dann eben auch die Möglichkeit, den Kunden wirklich lange zu binden.
Bevor wir vielleicht in das Retention-Thema reingehen, weil das ja schon definitiv kriegsentscheidend ist, ist ja auch immer wieder ein Thema hier bei uns in der Zusammenarbeit mit dem Abo-Modell etc., was ja über Amazon zum Beispiel auch machen kann. Aber holen Sie noch mal ganz kurz vielleicht auch gesagt, wer steckt denn eigentlich alles hinter Docs & Tiger? Weil sofern ich richtig informiert bin, ist es nicht nur der Mario und der Manuel Lopez.
Tatsächlich sind wir so ein bisschen die beiden Personen, die das Ganze halt operativ auch mit aufbauen. Die anderen agieren da mehr im Hintergrund. Wir haben mit dem Sky Alice noch jemanden, der selber Produktionsanlagen verfügt in China, der verschiedene Vertriebswege hat, den guten Draht nach Asien hat. Das heißt, wir sind jetzt auch schon dabei, entsprechend den asiatischen Markt anzugehen. Der Sky aber eben sehr gut vernetzt in dieser Tierfutterbranche, dadurch auch gute Kontakte zu den Herstellern, bei denen wir hier produzieren, also unter anderem Nassfutter, was wir in Deutschland produzieren. Genau, und ansonsten ist es dann noch eine Gesellschafterin, Isabeau, eine Mami-Influencerin, Mami-Bloggerin, die sehr viel, die gar nicht so klein ist auf YouTube, glaube ich, über 600.000 Abonnenten, die haben wir uns direkt mit reingeholt.
Groß.
Genau, ja. Dieses Thema digital ist halt schon ein krasser Fokus, deswegen auch gleich da entsprechend angesetzt und dann auch über ihr Netzwerk natürlich den einen oder anderen Influencer an Bord geholt, mit dem wir halt arbeiten. Sie ist aber jetzt da quasi das Einzige drin. Und dann ist noch eine Beteiligungsgesellschaft mit dabei.
Cool. Jetzt ist das Thema Heimtierbedarf zumindest ja schon noch sehr stationär geprägt. Du hast gerade auch angesprochen, sofort ein starker Online- bzw. Digitalfokus hast du es gerade genannt. Wenn ich hier vorher mal ganz kurz geguckt, so gute 5 Milliarden werden nach wie vor stationär umgesetzt. Ja. Eine gute Milliarde wird tatsächlich schon online umgesetzt, was ich wohl überrascht habe, das ist schon viel. Wobei man da jetzt sagen muss, es scheint für Bedarf. Das heißt, es ist nicht nur das Hunde- oder Hundenahrung. Warum habt ihr euch dazu entschieden, das ganze Thema digital zu machen? Und ist es nicht nur digital oder ist es auch ist es ein Multi- bzw. Omnichannel-Thema, wo Docs & Tiger macht?
Gute Frage. Also vielleicht gleich mal zu der letzten Frage.
Ja.
Tatsächlich bauen wir das gerade auf. Also gerade dieses Thema Omnichannel sind wir gerade dabei, das auszubauen. Wir sind jetzt seit ein paar Wochen erst sind wir in 1-Euro-Sparen- Untersparfilialen gelistet mit unserem Hundefutter. Das ist auch ganz gut angelaufen, genau, also in Österreich. Und den Weg wollen wir jetzt dann auch gehen, demnächst quasi in Deutschland. Sind da schon an einigen Partnern dran, in Gesprächen. Das soll also natürlich auch ausgebaut werden. Es ist aber so, dass wir alle sehr stark aus der digitalen Welt kommen und da ganz klar unser Know-how ist und unsere Erfahrung. Und deswegen sind wir halt eben auch digital gestartet. Es ist auch so, dass eben der Retail ist nochmal ein ganz anderes Geschäft, auch wenn das der Markt dann nochmal viel größer ist. Ich glaube, der leichtere Einstieg, den kriegen wir über das digitale Business hin. Da wir da auch so ein paar Sachen, glaube ich, ein bisschen anders machen als halt so viele herkömmliche große Marken, die einfach sehr stark auch im Retail sind, die aber einfach auch ihre Probleme haben. Also wissen wir auch aus vielen Gesprächen über etc., dass immer die sich schon schwer tun, diese Retail-Marke quasi ins Digitale zu transformieren. Das ist gar nicht so easy und wir haben da eben genau den ganz anderen Ansatz, dass wir über das Digitale eigentlich dann auch irgendwann die Marke natürlich Omnichannel präsent machen wollen.
Thema E-Commerce, Amazon sei da aktiv. Welche anderen Plattformen nutzt ihr noch?
Wir sind jetzt seit letzter Woche auf Kaufland, bei Kaufland gelistet, sind ja gerade auch dabei, noch 2 andere Plattformen mit anzubohren. Ich glaube, Metro und Doc Morris stehen noch an. Das sind jetzt keine großen Sachen, das wollen wir mit aufbauen. Ansonsten ist es zu Royal, wo wir seit einem knappen halben Jahr jetzt gelistet sind.
Größte Online-Shop für
Zu Plus und zu Royal, genau. Zu Plus sind die größten. Royal gehört im Endeffekt zu Rewe.
Okay.
Und da sind wir jetzt die anderen Sachen wie zu Plus und Dressnapf, die auch noch sehr, sehr groß sind, wie gesagt, die sollen natürlich auch irgendwann kommen. Ansonsten ist es noch Felbi. Das ist auch ein neuer Marktplatz, seit 2 Jahren aktiv.
Aber von der Umsätze her Amazon, das stellst du gerade vor?
Bisher, was die Marktplätze angeht, ist Amazon der stärkste. Genau. Da sind wir natürlich jetzt auch schon am längsten aktiv. Ich glaube, vor 11 Monaten oder was gestartet mit Amazon.
Warum war damals noch die Decision, dass ihr überhaupt Amazon als Marketplace dazu nehmt?
Ich denke, wir kommen natürlich, wir sind sehr, sehr stark fokussiert, auch mein Know-how ging sehr stark in diese Richtung, eigener D2C-Webshop.
Deswegen frage ich.
Nichtsdestotrotz ist der Markt, der Tierfuttermarkt auf Amazon natürlich auch extrem groß und das möchten wir natürlich, das ist ein Part, dass der Markt natürlich entsprechend groß ist, aber es ist einfach auch so, dass wir da nochmal weitere Zielgruppen erschließen, einfach die Leute, die gar nicht erst irgendwie über Google suchen, sondern die einfach direkt in ein Amazon ihr Tierfutter kaufen, die werden einfach nicht im eigenen Webshop kaufen und das ist im Endeffekt eine Sache, wo wir sagen, okay, damit erschließt du nicht nur, willst ja nicht eigentlich Kunden, die im Webshop kaufen, auf Amazon dann zum Kauf bewegen, sondern du willst einfach nochmal eine neue Zielgruppe erschließen und genau das ist eigentlich so ein bisschen das Kernthema, dass die halt diese Hardcore oder die Leute, die noch Amazon kaufen, die nicht so einfach die einfach sonst gar nicht bekommst. Ja.
Cool. Was waren jetzt 11 Monate roundabout oder 10 Monate sowas, glaube live auf Amazon? Was waren denn so die größten Schwierigkeiten, die größten Herausforderungen und damit verbunden, hoffentlich zumindest auch die größten Learnings, sofern sie da gehoben sind?
Ja, also tatsächlich war erstmal auch ein Learning, dass es vielleicht war was man schon vorher so ein bisschen wusste, aber was einfach nochmal deutlich bewusst geworden ist, dass einfach auch Amazon echt natürlich der Markt groß ist, aber es gibt einfach auch viele, die sehr günstig Futter verkaufen. Und wir sind eben Premium-Produkt, was auch einen entsprechenden Preispunkt hat. Und du bist halt auf Amazon immer sofort in der Vergleichbarkeit. Das ist natürlich der Nachteil erstmal gegenüber dem eigenen Webshop, wo du so ein bisschen deine eigene Marke, deine eigene Welt bauen kannst, weil halt nicht diese Vergleichbarkeit hast. Dementsprechend ist das ein Thema, natürlich ein Learning gewesen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Preispolitik dann auf Amazon entsprechend auch umzusetzen. Wenn es da große Player gibt, die halt auch deutlich größere Mengen schon produzieren und absetzen, dann haben die natürlich auch eine andere Einkaufspreise. Das ist also eine Schwierigkeit auf jeden Fall. Ein anderer Punkt ist, dass wir ja auch gesehen haben, dass die Margen auch gar nicht so einfach sind, weil einfach
noch
genau, da haben wir am Anfang auch ein bisschen gestruggelt und geschaut, okay, wie können wir das umgehen, weil tatsächlich ein Tierfutter einfach auch gar nicht so leicht ist und bei Amazon FBA geht es dann halt oft ums Gewicht, da geht es halt schnell hoch, dass die Gebühren hochgehen und dann ist die Marge am Ende gar nicht mehr so hoch, wie man sie sich vielleicht wünschen würde. Genau, das ist halt ein Thema und Tierfutter ist nun mal so, da kaufst du nicht gleich irgendwie für 50 Euro ein, sondern willst natürlich erstmal probieren. Ja. Gleichzeitig kann ich aber nicht eine Dose irgendwie anbieten, sondern muss das natürlich schon irgendwie im Bundle machen. Genau, und das ist ein anderes Thema. Ansonsten gibt es schon noch viele kleine Learnings vielleicht, so ein bisschen nachdenken, was man da noch so.
Jetzt hast du es gerade beim Thema Gebühren, vielleicht da kurz eine Frage. Wie macht das dann mit euren Produkten? Welche Produkte sind FBA, welche FBM und wie ist da eure Strategie?
Wir haben mit unserem Nassfutter, also wir haben generell Nassfutter, Snacks und Trockenfutter im Portfolio und genau die Nassfutter und Snacks sind jetzt im FBA und dadurch, dass wir ein komplett neues Trockenfutter nochmal entwickelt haben mit einem Hersteller zusammen und das jetzt erst vor ein paar Monaten neu ausgebaut haben, haben wir gesagt, dann gehen wir mit denen jetzt gleich mal den Weg FBM und probieren das und schauen uns eben an, wie der Weg für uns aussehen kann und Idee ist eigentlich schon, dass wir vielleicht auch dann komplett auf FBM irgendwann wechseln kann, wollen wir uns aber jetzt erstmal anschauen, wie funktioniert das Ganze, auch die logistische Herausforderungen dann mit unserem verbündeten Partner. Genau.
Ist ein Prime by Seller dann eine Option?
Oder ja, genau, das wäre natürlich was, wo wir schon hinwollen. Ja, also, ja, okay. Ich glaube, das Prime Badge ist schon, da kennt ihr mich besser aus, aber ist schon sehr, sehr entscheidend.
Ja. Ja, geil. Jetzt waren wir gerade bei Amazon, wir haben vorher schon über das Retention-Thema gesprochen. Ich habe vorher noch kurz angeschnitten, ja, das ist natürlich auch ein spannendes Thema für Amazon. Ich habe mir im Vorhinein, vor unserem Podcast, ja, noch mal ganz kurz mit dem Manu mich unterhalten, unser Account-Manager, der den Case begleitet. Und der hat gemeint, dass schon ein sehr starker Fokus auf das Thema Abos ist. Deckt vielleicht mit dem, was du eben gemeint hast, mit dem Retention-Thema. Hol es da mal ganz kurz ab, weil es ist ja schon ein riesen Vorteil, wenn ihr natürlich ein Produkt habt, wie die Säure, was immer und immer und immer wieder gekauft wird.
Ja.
Deswegen wollte ich sagen, nochmal kurz ab, wie der allgemeine Strategie aussieht und dann vielleicht nur speziell Bezug nehmen auf Amazon, wenn es ja doch immer wieder Top-Thema sei.
Mhm. Ja, ja, schon. Gerne. Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, es ist halt ein Verbrauchsprodukt, was du einfach immer wieder brauchst, wo sich, glaube ich, allgemein natürlich ein Abo einfach anbietet. Das kennt man natürlich als Tierbesitzer, glaube ich, ganz gut. Diese Panik, wenn man sieht, oh Scheiße, irgendwie nicht nachgedacht oder nicht nachgeschaut und ist kein Futter mehr da. Also genau diesen Part kannst du natürlich auch mit dem Abo umgehen. Ganz grundsätzlich ist es so, wir haben einfach generell natürlich ein relativ, dadurch, dass dieses Business sehr stark auf Retention ausgelegt ist, beziehungsweise du einfach einen hohen Customer Lifetime Value hast, weil du den Kunden einfach einmal überzeugst und wenn dann das Tier das einmal frisst, dann bleibst du auch eher bei der Marke. Da muss man, glaube ich, aber trotzdem nochmal erstmal differenzieren zwischen Hund und Katze. Tatsächlich ist es so, dass wir die Katzenbesitzer deutlich günstiger einkaufen, weil die Katze ist oftmals sehr mäkelig und frisst einfach Futter, entweder die mag es oder sie mag es nicht. Das kann man vorher gar nicht so genau sehen. Und dann ist es auch so, dass Katzen einfach manchmal auch dann keinen Bock mehr auf das Futter haben. Das macht es für uns natürlich für den Einstieg deutlich einfacher, weil eben Katzenbesitzer öfter mal auf der Suche sind nach was Neuem, nach einem neuen Futter, was die Katze eben mag, was ihr taugt. So, die brauchen einfach ein bisschen mehr Abwechslung, die sind so ein bisschen mehr die, die sind einfach ein bisschen mehr picky, was ihr Futter angeht, während halt Hunde wiederum so ziemlich halt alles fressen, was sie irgendwie vor die Schnauze bekommen. Und das ist genau der Punkt. Also bei Katzen ist es so, dass wir eben deutlich leichter reinkommen. Dadurch kriegst du einen Kunden auch einfach günstiger. Bei Katzen ist es ja, wie gesagt, eher danach schauen, wo kriege ich was Neues. Da ist es dann aber natürlich so, dass der Customer Lifetime Value nicht ganz so hoch ist. Weil die halt auch mal wieder wechseln. Es kann auch sein, dass die einfach nach 3 Monaten irgendwie sagen, ja, okay, ich mag das Futter nicht. Das ist tatsächlich auch immer eine unserer größten Challenges dort, wo wir nicht viel beeinflussen können. Also unser Futter ist wirklich gut. Mhm. Das kommt gut an, wir haben eine gute Wiederkaufquote. Oftmals, es kommt überdurchschnittlich gut an bei den Katzen auch, dass sie es fressen. Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo sie es nicht fressen. So. Es gibt aber auch immer die Fälle, wo die Katze das erst annimmt und frisst und nach ein paar Monaten plötzlich rührt sie das Futter nicht mehr an. Das kennt, glaube ich, jeder Katzenbesitzer ganz
gut. Kann man das nicht statistisch hochrechnen, wann ungefähr der Zeitpunkt ist und dass man dann quasi proaktiv auf den Katzen, Hunde, Gesundheitsbesitzer zugeht und ihm dann quasi, wenn man sagt, Geschmack B, Geschmack C etc.
Ist tatsächlich echt eine gute Idee, also guter Ansatz. Ja. Nehme ich gerne mal mit. Haben wir jetzt so noch nicht in der Tiefe tatsächlich angeschaut, was ist genau der Zeitpunkt bei der Katze durchschnittlich. Müssen wir tatsächlich nochmal reinschauen. Das ist aber ein guter Punkt, ein guter Ansatz. Allgemein versuchen wir natürlich schon, gerade bei den Katzen halt, sehr viel auch unsere Produktvielfalt eben in den Vordergrund zu rücken.
Ja,
okay. Und immer mal wieder auch über, gerade im eigenen Shop sind es dann über das E-Mail-Marketing, über Klaviyo, über Flows, die wir eigentlich integriert haben, auch natürlich immer wieder Cross-Selling zu machen und zu sagen, hey, kennt deine Katze, mag das Produkt. Wir wissen eben aus der Datenquelle, dass Leute, die das Produkt kaufen, auch oftmals eben das andere kaufen und entsprechend stellen wir das denen auch proaktiv vor, die anderen Produkte, und versuchen da natürlich eben auch.
Schau, cool, das ist auch ein Pain für jeden Katzenbesitzer. Also wenn ich dann irgendwann fütter die Katze 3 Monate lang mit seinem Futter und irgendwann merkt es nicht mehr, dann brauche ich ja trotzdem, also das ist ja dann trotzdem mein Problem als Katzenbesitzer,
wenn trotzdem gucken. Genau, aber grundsätzlich ist da auch eher schon so, dass man Katzen dann eher so ein bisschen vielfältiger füttert als den Hund. Dem kannst du tatsächlich auch immer das Gleiche geben, wenn die Katze halt einfach ein bisschen anspruchsvoller ist. Genau. Aber beim Hund ist es dann halt dafür so, wenn du den Hund ohne Besitzer einmal gewonnen hast, dann bleibt der halt. Weil dann bist du zufrieden, gerade da ist es ein anderer Pain, da ist es oftmals eher der Pain, dass halt vielleicht Unverträglichkeiten bestehen, dass der Hund am Ende das Futter auch verträgt und gut verdaut. Das ist dann das ein bisschen die größere Challenge. Und wenn du da halt eben dann ein Futter hast, wo du weißt, okay, das ist gut, das ist gesund irgendwie, ich bin damit happy, dann wechselst du auch nicht. Auch nicht, wenn du einfach mal gerade eine Anzeige von Dogs & Tiger siehst. Das macht es dann für uns natürlich auch schwieriger, Hundebesitzer zu akquirieren. Sind aber für uns natürlich langfristig die spannenderen Kunden.
Wie viel teurer ist denn der Hundebesitz oder ein Hund quasi als Neukunde im Vergleich zur Katze prozentual?
Das sind grob 50-70% mehr. Okay, ich habe für einen Hundebesitzer.
Und was geben die im Vergleich aus? Also wie viel mehr gibt ein Katzen, Hundebesitzer im Jahr aus zu einem Katzenbesitzer?
Das ist weniger. Also tatsächlich ist was? Es halt so. Ja, das ist weniger. Also, nein, ist es nicht absolut ist es nicht weniger, aber weniger als diese 70%.
Ja,
okay. Das sind auch grob 50% mehr bei uns. Aber es ist halt so, dass wir, also es gibt viele Katzenbesitzer, die eben nicht nur eine Katze haben, sondern die haben dann oftmals mehrere Katzen. Das führt dann dazu, dass du halt trotzdem irgendwie keinen ganz schlechten oder komplett niedrigeren Warenkorb hast, absolut gesehen, sondern ja, es gibt eben auch Katzenbesitzer, die zwei oder drei oder fünf Katzen haben. Deswegen der Warenkorb ist niedriger, aber eben nicht absolut gesehen so viel teurer, wie man jetzt meinen könnte.
Okay, was sind eure Strategien, um jetzt hier einen Neukunden zu gewinnen? Weil jetzt ist es ja schon nochmal deutlich schwieriger. Es ist einfach nochmal was ganz anderes, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, Handyhüllen verkaufe. Da ist der Käufer auch tatsächlich der Nutzer des Produkts am Ende des Tages. Auch noch was anderes. Wir hatten es vorher, oder du hast vorher kurz die Branche Baby angesprochen. Wenn ihr den Klamotten kauft, dann wird es genutzt. Aber am Ende des Tages ist es schon so, wie du gerade gesagt hast, das Thema einfach, dass am Ende des Tages ich kann es da kaufen, aber ob es die Katze am Ende frisst oder nicht. Genauso der Hund wahrscheinlich schon auch ein bisschen, auch wenn du es gerade nochmal gesagt hast, nicht alleine so stark, aber was sind da eure Strategien, um da Neukunden zu gewinnen?
Ja, da ist natürlich wichtig, also mehrere Punkte. Da ist es zum einen wichtig, dass wir eben die Brand stärken, dass wir die Brand aufbauen, dass wir da Vertrauen schaffen, dass wir eine vertrauensvolle Brand haben. Das sehen wir auch immer wieder, dass Leute, bevor sie tatsächlich dann sich zum Kauf entscheiden, doch eher länger aufhalten, gerade auf der Seite, oder dass man auch an Amazon, glaube ich, erstmal eine niedrige Conversion Rate hat, aber gerade im Shop sehen wir das halt sehr stark, dass Leute auch wirklich suchen, gezielt nach Informationen, auch über die Brand, auch die über uns Seite und so weiter aufsuchen, weil sie doch auch erstmal ein bisschen Vertrauen gewinnen müssen. Das heißt, das ist der eine Punkt, natürlich die Marke zu stärken, aber auch mit der Marke Vertrauen aufzubauen. Und der andere Punkt ist einfach sich zu differenzieren über diverse Merkmale, die das Futter hat. Bei uns ist es halt, dadurch, dass wir ein Premium-Futter haben, sehr stark geht es dann in eine Richtung, wo wir zum Beispiel das Thema getreidefrei und zuckerfrei haben, was halt in vielen großen Marken noch drin ist irgendwie, was aber einfach nicht gesund ist, beziehungsweise kein Zucker, da ist es klar. Bei Getreide gibt es halt zumindest den Punkt, dass halt Getreide ab und an für Allergien verantwortlich sein kann, um Allergien auszulösen etc. Das sind halt zum Beispiel Punkte, in denen man sich differenzieren kann und wo man dann auch schauen kann, dass man halt in diesem Massenmarkt Tierfutter sich so ein bisschen diese Nischen sucht, die in denen unser Futter eben passt und wo wir die Leute abholen können. Also das ist zum Beispiel dieses Thema getreidefrei oder keine Farbstoffe. Wir stehen halt sehr stark für Natürlichkeit, was das Futter angeht, und Leute, die eben dann da nach diesen Themen suchen, die wollen wir dann halt entsprechend abholen, weil es ist in dem Bereich halt auch einfach nicht möglich. Also ich glaube, egal in welchem Bereich oder in welchem Business man sich jetzt aufhält, es ist immer schwierig, glaube ich, auf diese Hauptkeywords zu ranken oder da wirklich viel nach vorne zu kommen. Aber bei uns ist es halt nochmal so, das ist einfach ein riesiger Markt mit extrem großen Playern, die viel Umsatz machen, die auch viel Geld haben, um entsprechend auf Keywords zu ranken. Bei uns ist es halt dann so, dass wir auch im SEO entsprechend versuchen, auch auf Amazon natürlich genau in diese Differenzierungsmerkmale halt reinzukommen. Dass Leute, die jetzt zum Beispiel Hundefutter getreidefrei suchen,
abheben. Cool. Macht da gerade bei Katzen zumindest, macht ihr da auch irgendwie so Probierpakete etc., wenn es gerade so der größte Painpoint ist?
Ja, genau. Also im Shop haben wir das so geregelt, dass wir diverse Probierpakete anbieten für die Kunden, die wir halt krass rabattieren.
Darüber
kriegen wir unsere Neukunden vor allem über die Probierpakete. Ist auch ein Thema, was wir erst vor kurzem jetzt mit eurem Team gesprochen haben, dass wir gucken wollen, wie kriegen wir das auf Amazon auch hin. Ja. Schwierigkeit ist halt da ein bisschen mehr, dass wir ganz grundsätzlich im Shop können wir das ganz gut einschränken, dass Leute eben das Produkt nicht mehrmals kaufen, das Probierpaket. Und das ist halt auf Amazon so ein bisschen schwieriger möglich, weil da kannst du das eben nicht machen. Deswegen, wir werden jetzt wahrscheinlich auch auf Amazon, machen wir jetzt besprochen, auch, dass wir da mit Probierpaketen starten. Die werden aber halt einfach teurer sein oder eben weniger Inhalt haben, weil wir ansonsten natürlich Gefahr laufen, dass die Leute halt auch noch nur noch das Probierpaket kaufen. Und da haben wir dann natürlich nicht viel Marge. Also wir
müssen da entsprechend. Das heißt, Probierpakete sind gar nicht kleinere Mengen tatsächlich. Es sind einfach noch
Und unterschiedlich, also ja, im Endeffekt. Das ist kleine Mengen, es sind, ist im Endeffekt immer eine große Produktauswahl, also Produktvielfalt. Ah, okay. Aber das Probierpaket ist halt jetzt, also zum Beispiel als Katzenbesitzer kaufst du irgendwie 6x 200 Gramm oder als Hundebesitzer 6x 400 Gramm Dosenfutter. Bei uns ist halt dann, sage ich mal, jeder Dose eins dabei, plus noch irgendwie Snacks, plus vielleicht sogar noch ein Trockenfutter etc.
Okay.
Und das ist unterschiedlich zusammengestellt. Ja.
Die Zusammenstellung schaltet hier. Ja,
aber trotzdem ist es halt so, dadurch, dass wir das stark rabattieren, bis zu 30% Rabatt geben, gibt es halt dann natürlich den ein oder anderen ausgefuchsten Kunden, der sich vielleicht überlegt, ah ja, okay, ich brauche zwar nicht alle Produkte davon, aber wenn ich nur, wenn ich 80% der Produkte brauche und ich habe 30% Rabatt, dann macht ja das Probierpaket für mich weiterhin Sinn. Und genau dieses das Thema muss man natürlich irgendwo umgehen, weil über die Marge ja außerdem. Was noch ein wichtiger Punkt ist, das Probierpaket kann man nicht im Abo kaufen. Ja. Und unser Ziel ist es ja immer, den Kunden am Ende ins Abo zu bekommen. Beim Abo geben wir im Shop eben 15% Rabatt, um da einen hohen Anreiz zu haben.
Bei Amazon?
Bei Amazon sind es 10.
Mhm. Ja, genau. Wie läuft das bei Amazon? Hast du auch mal Zahlen?
Ja, wir haben das jetzt tatsächlich erst so richtig angegangen Anfang des Jahres. Wir haben jetzt die ersten Abonnenten da auch gewonnen.
10% von Umsatz, Amazon ist es schon, oder?
Genau, bei Amazon sind es schon 10%. Also es ist schon relevant und wir fangen da gerade erst an, jetzt auch anzufangen, die Leute da so ein bisschen mehr hinzubekommen. Und wir schauen uns halt gerade sehr, sehr stark an, wie ist denn eigentlich der Churn auf Amazon, was die Abonnenten angeht, weil das hast du natürlich trotzdem auch immer. Und ja, es sieht ganz cool aus. Also wir wachsen da weiter.
Wie sind das im Shop? Also wie viele von euren Kunden, die im Shop kaufen, sind dann tatsächlich auch Abo-Kunden?
Also es ist so, dass wir mittlerweile schon einen größeren Bestandskundenumsatz haben als Neukunden jetzt im Shop.
Das ist schon mal eine Ansage?
Letzten Monat, genau.
Cool.
Seit letzten Monat, genau. Und von dem Bestandskundenumsatz ist es schon knapp die Hälfte, über Abonnenten geht.
Okay, so Trends ist nochmal okay, stehe.
Ja,
cool. Sehr geil.
Top, jetzt haben wir mit dem Mario, den Marketing-Experte da. Docs und Tiger macht ja noch sehr, sehr viel außerhalb von Amazon und dem Webshop. Hol uns mal ab bezüglich TV und was dann in den nächsten Monaten angehen wird.
Ja, gerne. Wir haben TV-Flights gehabt letztes Jahr im Sommer. Wir haben jetzt auch wieder im Februar, März TV-Flights gehabt. Einen eben, der direkt auf unseren Webshop ging am Ende im Abspann und einen eben in Kooperation mit Zoroyal, wo wir im Abbinder dann Zoroyal quasi drin hatten mit einem Special-Angebot dort auf dem Marktplatz, um da eben Aufmerksamkeit für zu bekommen und diesen Marktplatz da auch zum Laufen zu bekommen. Was wir gesehen haben, ist schönerweise, dass wir eben auch auf Amazon positive Effekte hatten. Also die Brandsuche auf Amazon ist um 45% gestiegen. Das heißt, wir hatten einfach deutlich mehr Suchvolumen erstmal und haben dann am Ende dadurch natürlich auch es geschafft, mit Umsatz auch nach vorne zu kommen.
Ja, genau. Das über einige Wochen sogar.
Also ja, genau.
Über vier Wochen.
Und ja, auf Amazon ist es natürlich eher so, weil du auf ein neues Level kommst und das ein bisschen halten kannst. Genau, das ist das, was man schaffen will.
Bevor du jetzt noch zu den Themen, die dieses Jahr angehen wirst, du hast gerade gesagt, Kooperation mit Zoroyal, TV-Deal, das, was du natürlich sagen darfst, bin ich gespannt, wie viel man da sagen darf. Aber wie sieht so eine Kooperation aus? Also am Ende stelle ich mir so vor, dass im Prinzip zusammen TV-Flight gebucht wird und dann werden da Kosten aufgeteilt, beide neben dem Aufstieg quasi oder so.
In dem Fall anders. Okay. Wir haben tatsächlich den TV-Flight schon, also wir haben dieses Volumen schon für uns beansprucht gehabt und haben eben gesagt, hey, das ist ein Grund dann natürlich auch für Zoroyal, also zu sagen, hey, cool, die können wir listen und da kommt dann ein entsprechender Umsatz dann dabei rum, wenn man das in der Hinterhand hat. Wir haben natürlich auch unsere Marketingleistungen drumherum dann auch mitgemacht. Also wir haben dann natürlich die ganze Kooperation irgendwie über E-Mail-Marketing, auch über unsere Abonnenten, über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, TikTok etc., um darauf aufmerksam zu machen, auch sogar Influencer dann dazu entsprechend gebucht. Aber nee, in dem Fall genau, war das unsere TV-Kampagne. Wir haben quasi gesagt, okay, wir wären aber bereit, um das eben entsprechend zu pushen. Und im Gegenzug kann man natürlich, ich darf da nicht zu viel sagen, aber man kann dann natürlich schon irgendwo einen Deal machen oder auch was aushandeln, was bekommt man im Gegenzug für so ein Listing oder eben für auch die Marketing-Aktivitäten, die man selber einbringt. Die Marktplätze haben ja dann schon auch ihre eigenen Sachen, die sie angeben können. Ob es ein Banner auf der Seite ist oder in irgendwelchen Magazinen dann mit drin oder auch in Newsletter eingebunden. Also die haben auch schon Sachen. Genau. Cool. Ist von Marktplatz zu Marktplatz auch unterschiedlich, welche Leistungen man bekommt, wie viel man da bekommt, was man da für einen Barter-Deal, wenn man so will, aushandeln kann, so Leistung gegen Leistung.
Ja. Ja. Was war das von TV-Sender? Waren das mehrere, wo das sichtbar war?
Genau, wir haben uns also über 7-1 und wir haben uns stark auf die kleineren Sender wie Six vor allem fokussiert. Six hat 1 Gold, um ja, in diesen kleinen Formaten dann auch die Performance besser hinzubekommen, als es jetzt über ein kleines, jetzt wenn du auf ProSieben in der Primetime läufst, dann funktioniert das sicherlich auch gut, aber das ist sicherlich mehr Branding und du kannst halt dafür irgendwie 100 kleine Spots auf Six schalten, wo am Ende dann einfach mehr rumkommt. Und genau, wir sind da halt auch ganz gut in unserer Zielgruppe drin, was Six angeht. Okay. Da gibt es dann auch die ein oder andere Format, was zum Beispiel der Hundeflüsterer oder der Hundetrainer, Weltenflüsterer und solche Geschichten, wo man dann auch laufen kann.
Also da macht es doch, also, oder anders gefragt, macht ihr auch irgendwas mit Streaming-Anbietern? Gerade Cosmos, Amazon gibt es ja dann doch einige Formate, wo man da feiert, wie Livesport und bla bla bla, wo ich dann halt schon sehr viel genauer targeten kann. Ich habe viel weniger Streuverlust. Klar, Katze, Hunde, ja, Dogs, Entei, also beides. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber wahrscheinlich 30, 40, 50 Prozent der Haushalte sind dann in Theorie zumindest schon auch relevant.
Zielgruppen. Genau, ja, knapp, sogar knapp 50 Prozent.
Also okay, krass,
ja. Ja, die du hast in anderen Haushalten, die schon interessant werden. Nee, machen wir noch nicht, tatsächlich. Es ist aber auch so, dass wir uns wirklich, was Marketingbudget angeht, schon eigentlich viel mehr fokussieren auf den Digitalbereich, Digitalmarketing. Also, wichtigster Kanal ist tatsächlich Google, weil es einfach auch ein Produkt ist, wo du schon viel Suche hast, einfach. Und also dann dich da entsprechend gut platzierst, was wir glaube ich, ganz gut hinbekommen auf Google. Da kannst du da schon sehr viel Traffic rausziehen und dementsprechend dann da auch effektiv neue Kunden reinholen. Ansonsten ist es eben sehr viel auch Meta und Influencer, mit denen wir arbeiten. Ja, das sind so die wichtigsten Kanäle, die wir und da wollen wir uns auch zukünftig weiter drauf fokussieren, weil wenn man jetzt rein auf das Budget geht, glaube ich, ist das einfach deutlich effektiver als im TV. TV kann halt interessant sein, glaube ich, um eine Marke auch wirklich aufzubauen. Trust-Effekt ist dann auch immer interessant, gerade wenn du auf deiner Seite nochmal angeben kannst, auch in Amazon, dann wird es auch in die Produktbilder mit reingebaut, bekannt aus, etc. Das sind halt Sachen, die man nutzen kann. Effektiver ist natürlich, sind die Sachen, die wir auch im Digital-Marketing machen. Man kann sie natürlich auch ganz anders tracken. Also das muss man auch sagen.
Ja, aber zum Digital-Marketing, man kann ja quasi auch TV-Werbung machen, weil wir eben Amazon Prime etc. etc. Aber das habt ihr jetzt
noch nicht. Haben wir noch nicht? Okay. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Vielleicht in der Zukunft sogar spannend. Das ist jetzt aber nichts, was wir irgendwie noch konkret gerade auf dem Schirm hätten, dass wir da jetzt nehmen.
Ja. Dann lasst uns in der Zukunft vielleicht noch die Frage von Manni beantworten, und zwar nächsten Monat. Was habt ihr nächsten Monat? Ja, ich glaube, es war vor allem Marketing-Setting-Erlösung und so alles drauf. Das ist schon announcebar, ja.
Tatsächlich ist es so, dass wir erstmal jetzt eine komplett neue Produktreihe noch auf den Markt bringen werden in den nächsten Wochen. Functional Snacks. Da werden wir auf jeden Fall viel drum herum machen. Das ist nochmal eine neue Sparte. Also, da geht es wirklich nicht nur um Snacks, die man einfach als Belohnungssnacks oder Trainingssnacks sehr gut nutzen kann, wie wir es aktuell haben, sondern wirklich, die haben eine gewisse Funktionalität. Also, die helfen zum Beispiel für bessere Verdauung, oder die helfen, wenn man eben einen schwierigen Darm hat, oder für die Zähne. Gibt es diverse Use Cases, wo die dann genutzt werden können. Genau, das ist ein Part, wo wir, glaube ich, diverse Kampagnen drumherum gestrickt haben, geplant haben. Ansonsten ist das Thema TikTok Paid für uns was wir nochmal neu angehen wollen. Wir haben das in der Vergangenheit schon mal getestet, war noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist ein Part, den wir angehen werden. Und ansonsten arbeiten wir wirklich sehr stark halt einfach fortlaufend daran, Google weiter zu optimieren und eben die Meta-Ads zu optimieren. Das ist natürlich auch einfach ja, eine Challenge, die immer da ist, wo man einfach immer wieder neu testen muss. Und das läuft aber auch soweit ganz gut. Haben wir auch eine gute Agentur dafür. Genau.
Und die Jungs von Andevi.
Andevi, genau, die unterstützen uns aber nicht bei Paid, also nicht im Facebook-Paid, ja. Das machen die zwar auch, aber Andevi ist sehr stark eben bei uns involviert, das Thema Google und das Thema E-Mail-Marketing.
Cool.
Das ist halt auch ein Part, den wir gerade stark überarbeiten. Also wenn man sagt Marketing, ich sehe immer für mich sehr stark den Fokus auf der Neukundenakquise, aber wir haben natürlich auch ein sehr wichtiger Part ist das ganze Thema CRM, wo natürlich Marketing dazu gehört. Das sind schon aufgestellt, aber natürlich gibt es noch genug Sachen, die wir da optimieren müssen. Ich meine, wir sind am Ende jetzt noch keine 2 Jahre am Markt und es gibt einfach auch vieles, was man eben an Feedback einsammelt von Kunden, wo man weiß, da müssen wir uns jetzt einfach auch verbessern, ob es das Paket an sich ist, wie das ankommt, was da drin ist. Aber halt auch, wie gehen wir mit unseren Bestandskunden einfach um, wie kommunizieren wir, wo können wir vielleicht noch besser werden, mal Geschenke machen, etc. pp.
Ja, bei euch Kriegsentscheid, absolut.
Voll.
Ja. Wie arbeitet ihr mit Social?
Mit Uso.
Mit wem natürlich?
Achso, mit wem?
Wie mit was? Ich habe gesagt, bei wem ihr arbeitet mit Social, aber mit wem hat die Frage.
Achso, ja, alles klar, ja, perfekt. Ja.
Top. Mit Blick auf die Uhr, jetzt hast du noch eine abschließende Frage an den
nächsten Mal. Ich weiß ja alles.
Sehr gut, ich nehme mich auch. Dann top, genau. Dann danke Mario für die spannende Folge. Schön, dass du da warst.
Voll, bitte gerne.
Sehr danke euch. Mal,
also, sagen. Genau. Ja, hat Spaß gemacht. Das kann mich ich gewöhne mich schon langsam dran.
Bisschen Coworking Space.
Merci beaucoup, Mario. Und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Ciao.
Servus. Ciao.